Einen schönen guten Morgen zusammen. Ich muss sagen, ich bin beeindruckt. Sonntagmorgen, 10:45, doch so viele Leute, umso mehr nach bereits 2 Tagen Programm. Gestern immerhin satte 12 Stunden. Ich bin wirklich beeindruckt. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass hier eine kleine Fankurve ist von Armin Kocinski, über den ich mich jetzt sehr freue, dass er hier ist. Armin Kocinski wird den nächsten Beitrag liefern als Auftakt zum Abschlusstag. Armin Kocinski hat in Braunschweig freie Kunst studiert und danach mehrere Jahre in Management und Beratung gearbeitet. Er hat 2006 an der Uni Kassel promoviert in Anthropogeographie und setzt sich eben aus unterschiedlichen Perspektiven seit langem auseinander mit dem Verhältnis von Kunst und Ökonomie. Unterschiedliche Perspektiven, das heißt nicht nur als Künstler, sondern eben auch wie früher als Assistent der Geschäftsleitung eines Handelsunternehmens, als Manager, als Unternehmer, als Berater, als Dozent. Wie gesagt, ich freue mich sehr, dass er hier ist. Auch hier, bei diesem Beitrag handelt es sich um einen performativen Vortrag. Das heißt, es ist nicht gedacht, dass wir danach im Plenum eine Diskussion darüber führen. Aber Armin Kocinski ist ganz sicher draußen ansprechbar danach. Wir werden nach dem Beitrag eine kleine Umbaupause haben, bevor es dann in das Abschlusspodium geht, von ungefähr 10 bis 15 Minuten. Ja, ich übergebe die Bühne und freue mich, dass Armin Kocinski hier ist.
Wow, hier ist was los. Schön, dass Sie da sind. Direkt die erste Frage an Sie. Wer von Ihnen, der hier sitzt, ist reich? Bitte einmal Hand hoch. Wer ist reich? Okay, ist ja noch früh im Morgen. Sie haben noch ein bisschen Zeit. Wer von Ihnen ist erfolgreich? Bitte mal Hand hoch. Wenn eine einzige Hand hier unten bleibt, dann gehe ich hier raus. Also, gut. Jetzt kommt eine ganz einfache Frage. Jetzt kommt die dritte. Die dritte Frage ist, wer von Ihnen ist denn Millionär oder Millionärin? Mal eben Hand hoch. Ich hab's geahnt. Ich hab's wirklich geahnt. Ich muss wieder anfangen zu arbeiten. Sind Sie mal so nett, nehmen alle Ihre Hand hoch und schauen sich dabei kurz gegenseitig an. Sind Sie so nett, nehmen alle mal Ihre Hand hoch. Schauen Sie dabei gegenseitig an. Jawohl. Die Kamera dreht bitte einmal kurz um. Ich bin nicht wichtig. Das Publikum ist viel wichtiger. Vielen Dank. Schauen Sie bitte nicht zu tief in die Augen, wenn Sie Mann und Frau sind. Vielen Dank, Sie können die Hand runternehmen. Wissen Sie warum? Die meisten von Ihnen sehen das natürlich nicht so. Wahrscheinlich. Schauen Sie, jeder von Ihnen ist Millionär. Jeder von Ihnen hat mehrere Millionen Gedankenzellen in seinem Kopf, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ganz präzise sind Sie sogar Milliardär oder Milliardärin. Sie haben 100 Milliarden Gedankenzellen in Ihrem Kopf. Das ist Ihnen in die Wiege hineingelegt worden. Die meisten sehen es natürlich nicht so. Und deswegen können Sie eigentlich eine ganz interessante Bilanz ziehen. Diese Bilanz heißt, jeder von uns, der hier sitzt, hat ein Geburtsrecht auf Erfolg. Es ist uns geschenkt worden. Und dieses Geburtsrecht auf Erfolg können wir höchstens übrigens ignorieren, allerdings nicht tatsächlich an andere delegieren. Das Einzige, was wir wirklich geschenkt gekriegt haben, ist unser 20 mal 20 Zentimeter hier oben, mit dem Sie übrigens alles machen können, was Sie wollen. Aus diesem Grunde, meine sehr verehrten Damen und Herren, können Sie Ihr Millionensystem einmal links schalten, in eine linke, in eine logische Gehirnhälfte. Diese logische Gehirnhälfte kann Ihnen eine ganze Menge Erklärung dafür geben, warum wir uns zurzeit in der schwierigsten Situation, wie viele sagen, seit 1933 befinden. Wir haben die höchste Anzahl an Arbeitslosen in vielen Ländern, auch hier bei uns, die es je gegeben hat. Wir haben die höchste Anzahl an Konkursen. Noch von unserer politischen Geschichte möchte ich im Augenblick gar nicht reden. Wenn Sie jeden Tag den Fernsehapparat anmachen, die Zeitung aufschlagen, werden Sie sehr, sehr viele Bestätigungen dafür finden. Das ist die linke Seite. Die meisten Menschen machen übrigens mit dieser linken, mit dieser logischen Seite permanent weiter. Zum Glück gibt es aber nicht nur eine linke Seite unseres Millionensystems, es gibt eine rechte Seite. Es gibt eine kreative Seite. Und diese kreative Seite könnte zu einem konträr anderen Ergebnis kommen, als das, was uns immer wieder wahrgesagt werden wird. Die rechte Seite kann sagen, meine sehr verehrten Damen und Herren, die besten Gelegenheiten ergeben sich dann, wenn man die Grundregeln ändert. Und das passiert im Augenblick übrigens in der ganzen Welt.
Die besten Gelegenheiten ergeben sich dann, wenn man die Grundregeln ändert. Das passiert. Wir leben mitten in einer Revolution. Ich weiß nicht, ob uns dessen bewusst ist, welche Form diese Revolution hat. Wir leben in einer Revolution von einer Industriegesellschaft, in der wir alle groß geworden sind, bei der wir alle diese Spielregeln einer Industriegesellschaft gelernt haben, hin zu einer Informationsgesellschaft. Nur diese Informationsgesellschaft, oder richtigerweise noch gesagt, diese Wissensgesellschaft, die brütet bereits seit 25 Jahren vor sich hin. Und deshalb denken Sie einmal an den Satz, den ich jetzt sage. In nur 5 Jahren wird nichts oder so gut wie nichts von den wirtschaftlichen Spielregeln so sein, wie wir es aus den letzten 50 Jahren heraus kennen. Es ist dramatisch. Es wird kein Stein mehr auf dem anderen bleiben und wir leben mitten in einer Revolution.
Bob und die Kunstausstellung.
Bauarbeiter,
können wir das schaffen?
Bob, der Meister.
Jo, wir schaffen das!
Buggy und Mixi, Buddel und Bob, Apple und Bendy machen den Job. Doch auch der Rollo gehört dazu. So wird die Arbeit erledigt im Nu. Bauarbeiter,
können wir das schaffen?
Mai 2008, Berlin, herzlich willkommen. Schön, dass Sie alle da sind. Bevor wir anfangen, ein paar kurze Fragen. Wer von Ihnen hat in den letzten 8 Jahren sein Kunstverständnis fundamental geändert? Wer von Ihnen hat in den letzten 8 Jahren alle ihn umgebenden Regeln gesprengt? Und wer von Ihnen würde gerade angesichts der letzten 8 Jahre sich selber im Feld der angewandten Kunst verorten? Das ist sehr schön und trotzdem muss ich anfangen zu arbeiten.
Guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Gäste. Ich begrüße Sie zu dem Vortrag Rebellion inklusive 7% Mehrwertsteuer, Teil 3, Dilettantismus und Luxus, der seit geraumer Zeit bereits begonnen hat. Auch wenn ich eine, wie man früher sagte, Tonbandstimme bin, kann ich mir gut vorstellen, was bisher geschah, denn ich kenne den Referenten gut. Er schrieb diesen Text, den ich gerade spreche, und ist mit mir verheiratet.
Februar 2000, Dortmunder Westfalenhalle. 10.000 Besucher beim Motivationstag der deutschen Top-Trainer. Ja, wir leben nicht in einer Revolution, aber wir leben in einer Transformationsphase, die ihresgleichen sucht. Ja, die Regeln oder anders formuliert, die Ordnungen sortieren sich neu. Ja, das, was in der Industriegesellschaft galt, gilt in der Wissensgesellschaft nicht mehr. Und ja, die linke Hälfte unseres Millionensystems oder wie Geffroy sagt, Millionensystems ist der Ort, an dem die Gesellschaft Kreativität und damit auch die Kunst verortet. Ja, die besten Gelegenheiten ergeben sich dann, wenn man die Grundregeln ändert und das passiert zurzeit in der ganzen Welt. Edgar K. Geffroy ist eine unangenehme Person. Manche von Ihnen würden ihn als Arschloch bezeichnen. Sein Buch »Das Einzige, was stört, ist der Kunde« war allerdings über 100 Wochen in den Top 10 Verkaufslisten. Er verkaufte insgesamt 250.000 Beratungsbücher und gilt als einer der 10 beliebtesten Management-Trainer Europas. Seit Anfang der 90er Jahre hat er weltweit in circa 1.800 Vorträgen vor über 400.000 Menschen gesprochen. Geffroys Zeitdiagnosen sind banal, aber nicht banal genug, als dass sie in der Kunst bereits angekommen wären. Glaube ich zumindest, vermute ich mal. Mai 2008, Akademie der Künste Berlin, 500 Besucher auf den Kunstwerte-Gesellschaft-Tagen der Bundeskulturstiftung und der Kunstvereine Deutschlands. Mein Name ist Armin Koczynski und ich halte den Vortrag mit dem Titel Rebellion inklusive 7% Mehrwertsteuer 3, Dilettantismus und Luxus. Das Wort 3 weist darauf hin, dass dieser Vortrag ein Teil einer Reihe ist. Was richtig ist, aber weniger einer inhaltlichen Logik, als vielmehr meinem ureigenen Bedürfnis nach Inwertsetzung meiner Person entspringt. Der dritte Teil weist darauf hin, dass schon vieles gesagt wurde und noch einiges zu sagen sein wird. Dritter Teil wirbt für ein Verständnis, nicht alles verstehen zu müssen. Die ersten Teile sind weitestgehend nicht bekannt, vielleicht wurde es ja bereits dort erläutert, was hier nur noch als Zitat vorkommt. Dritter Teil deutet auch an, dass dieser Vortrag reproduzierbar ist und vielleicht wurde ich in etwa so angefragt, sag mal, hast du nicht was zu dem Thema? Und ich sagte, ja, in meinem Zyklus Rebellion inklusive 7% Mehrwertsteuer, der sich mit Kunst, Wert und dem Geist des Kapitalismus beschäftigt, könnte Teil 3 zu dem Thema passen, Teil 5 oder 2 auch, aber 3 am besten. Teil 3 suggeriert eine längere Auseinandersetzung. Das ist kein temporäres Dampfgeplaudere. Nein, der Koczynski setzt sich da schon ewig mit auseinander. Also für die, die mich bisher nicht kennen, für die, die es heute das erste Mal ist, dass sie von mir hören, wird signalisiert, Achtung, das reiht sich in einen Kontext ein. Und wenn hier in Berlin der dritte Teil stattfindet, wo mag dann bloß Teil 1 stattgefunden haben?
Geht man davon aus, dass es unterschiedliche Kunstmärkte gibt, so möchte ich an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen, dass Armin Koczynski eigentlich in keinem dieser Märkte vorkommt. Im ersten Kunstmarkt, also in dem Markt, in dem Werke durch Galerien gehandelt werden, kommt er nicht vor. Ich weiß eigentlich gar nicht warum. In dem zweiten Kunstmarkt, in dem sogenannten Projektemarkt, in dem künstlerische Projekte gehandelt werden, die von Stiftungen, Behörden und Sponsoren finanziert werden, da kommt er auch nicht vor, zumindest nicht direkt. Er hasst es, Anträge zu schreiben. Er lehnt es programmatisch ab, sagt er. Aber eigentlich ist es rein emotional. Es macht ihm schlechte Laune. Im Projektmarkt kommt er nur dann vor, wenn andere vorher Anträge geschrieben haben und ihn dann einladen. Das passiert manchmal. In dem dritten Kunstmarkt, in dem Markt, in dem künstlerische Dienstleistungen gehandelt werden, da kam er mal vor, aber dann kam er in der Kunst nicht mehr vor. Aber auch in der Dienstleistung wollte er immer Künstler sein. Und deshalb zog er sich aus diesem Markt selbst wieder zurück. Komisch eigentlich.
Im Titel, und das ist der Sinn dieser Vorrede, setze ich mich durch die Zahl 3 in Wert. Versuche es zumindest. Kein anderes Bezugssystem macht das für mich im Moment, also mache ich es eben selber. Ich fordere es ein, mein sogenanntes Geburtsrecht auf Erfolg, das mir durch die Milliarden Gedankenzellen geschenkt wurde, wie Edgar Geffroy mir erklärt und wie ich es auch gerne glauben will, denn auch ich glaube, dass alle Menschen gleich sind und hoffe still, dass ich vielleicht ein wenig gleicher bin. Kunst, Werte, Gesellschaft heißt der Rahmen, in den ich eingeladen werde und dieser Rahmen hat Wert. Wert deshalb, weil die Ausrichter namhaft sind, weil die Parallelität zur Biennale genannt wird und weil das Line-up, ähnlich wie bei einem Rockfestival, viele Top-Acts, ein paar Newcomer und viele große Begriffe enthält. Gut. In der Tat ist es wichtig, an diesem Ort nicht nur einen, sondern viele Vorträge zu behaupten. 3 ist dabei eine gute Zahl. Nicht zu viele, als dass man als aussichtslos verkannt und vergessen gelten muss, genug, um nicht als Anfänger oder Risiko betrachtet zu werden. Auf die stolz geschwängerte Information, ich wäre auf die Kunstwerte-Gesellschaft-Tagung der Bundeskulturstiftung eingeladen, die ich an einen Freund weitergebe, erhalte ich innerhalb 23 Minuten eine Antwort.
E-Mail vom 21. April 2008, 7:28 Uhr, Betreff Reichskulturstiftung. Lieber Armin, schön für dich, aber warum eigentlich? Was für Kunst wird denn da verhandelt? Das sind doch die, die Boltanski und Ciapello gelesen haben und dann haben die Kunst finanziert, weil ihnen die Thinktanks zu teuer waren. Da wollen die Künstler dann nämlich Honorare, wenn sie daran teilnehmen. Wenn man die Fragen via Kulturstiftung als Kunst verkauft, dann braucht es Projektgelder und jeder suhlt sich in seiner imaginierten Freiheitsscheiße und arbeitet umsonst. Das ist Feudalismus im 21. Jahrhundert. Und dann die Themen. Jeder Idiot schreibt seine Anträge auf die gewünschten Themen hin und die Künstler suchen in ihrer Arbeit nach irgendeinem Link. Das ist kreativ. Toll. Die McKinseys, die in der Herzog-Kommission den Sozialstaat neu formuliert haben, haben Tagessätze bekommen. Eine Woche, 5 Mackies. Das ist eine Großausstellung in Hintertux mit einem Jahr Vorlauf und 30 Künstlern. Worüber reden die denn, wenn die von Kunst reden und von Gesellschaft und von Werten? Vom Luxusgütermarkt? Von Dienstleistung? Von Selbsterfahrungsscheiße? Das ist doch Symbolpolitik, nur ohne Symbol und ohne Politik. Manchmal bin ich echt froh, dass ich damit nichts mehr zu tun habe. Ich muss jetzt zur Arbeit. Gruß. PS? Wir machen jetzt so ein Magazin für die Leute hier, wo wir Zeichnungen und Texte von den Migranten-Inis zusammenbringen. Wenn du was schreiben willst oder ein Bild hast, sag Bescheid, könnte der Sache gut tun.
Er ist echauffiert. Und das liegt vielleicht daran, dass sein Themenfeld, in dem er arbeitet, noch kein Förderungsschwerpunkt war. Dass er nicht kommunizieren mag mit irgendeiner imaginierten Öffentlichkeit, auf dem Kunstmarkt nicht ankommt und die bisherige Künstlerinnenförderung, namentlich die Sozialhilfe, durch die Hartz-IV-Gesetzgebung abgelöst wurde. Er ist ein Dilettant, sagt er von sich. Und als die FAZ neulich forderte, dass die Welt, die Kunst und die Gesellschaft viel mehr Dilettanten bräuchte, hat er alle Ausgaben der FAZ in seinem Kiosk aufgekauft und im Hinterhof verbrannt. Vor 8 Jahren ist er aus dem Künstlerinnenhaus ausgezogen. Er wohnte dort zusammen mit anderen Künstlerinnen und schrieb Anträge an die Kulturbehörde, damit sie das Anderssein im Künstlerinnenhaus bezahlten. Damit konnte man auch mal einen Katalog machen, den dann Bewohner anderer Künstlerinnenhäuser lesen konnten, die dann auch Kataloge machen wollten und im Antrag an ihre Kulturbehörde schrieben, dass die Künstlerinnenhäuser anderer Städte so etwas schließlich auch finanziert bekommen hätten. Das ist die Industriegesellschaft, sagte er dann irgendwann und er hielt es nicht mehr aus und nun arbeitet er in einer Agentur. Privat organisiert er Nachbarschaftsworkshops und geht organisiert auf Demonstrationen. Manchmal. Nein, die Bundeskulturstiftung, das ist eine gute Sache. Sie formuliert das Pflichtenheft einer neuen, einer angewandten Kunst im Sinne der gesellschaftlichen Zweckmäßigkeit im Übergang von Industrie in die Wissensgesellschaft. Nein, da gibt es wirklich überhaupt nichts zu meckern. Allenfalls stellt sich die Frage, was denn die Methode ist, die die Kunst, die neue angewandte Kunst für diesen Transformationsprozess zur Verfügung stellt und ob diese überhaupt den erwarteten Nutzen bereitstellen kann. Und um was für eine Kunst es denn dabei überhaupt geht und um welchen Kunstmarkt denn überhaupt. Ja, ich freue mich wirklich, dass ich eingeladen worden bin, hier eine Performance-Lecture zu zeigen und sicher werde ich noch vieles Unvorhersehbare tun, damit das mit der Performance auch im Laufe der Zeit deutlich wird.
Bob und die Kunstausstellung.
Bauarbeiter,
können wir das schaffen?
Bob, der Meister,
jo, wir schaffen das!
Buggy und Mixi, Rudel und Bob, Apple und Wendy machen den Job. Doch auch der Rollo gehört dazu. So wird die Arbeit erledigt im Nu. Bauarbeiter,
können wir das schaffen?
Bob, der Baumeister, ist Bauunternehmer. Bob und Wendy leiten das Geschäft, das ansonsten keine Mitarbeiter hat. Und weil sich ein Gefühl von Gemeinschaft so nicht leicht herstellen lässt, haben Bob und Wendy einen Ausweg aus der Vereinzelung gefunden, indem sie einfach mit ihren Baumaschinen sprechen, die es ihnen mit großem Einsatz danken. Mensch und Maschine bilden bei Bob ein Kollektiv, das besonders wegen seines Gemeinsinns auch schwierige Aufgaben zu meistern in der Lage ist. Nicht Bob ist der einzig Kreative in dieser Branche, die auch in der Wissensgesellschaft überleben wird, Auch die Maschinen wachsen in unterschiedlichen Einsätzen jeweils über sich hinaus. In der Folge Bobs bunte Welt geht es um Kunst. Neben einem Exkurs über das Kunstmuseum, das hier ein Ort aller ist, weil es so viele Künstler in der Stadt gibt, jeder ist in Bobhausen ein Künstler, geht es vor allem um das örtliche Kunstzentrum. Molly, die mit den, Originalzitat, lustigen Rasterlocken, die in JJs Baumarkt arbeitet und eigentlich an der Kunstschule ist, hat ein Wandbild gemalt. Und mit diesem Wandbild wird sie entdeckt. Als Künstlerin entdeckt von der Kunstvermittlerin Pam, die ihre eigene Logiken hat, was denn Kunst ist und wie das so geht. Sie ist Leiterin des örtlichen Kunstzentrums. Verfolgen wir also gemeinsam im folgenden Tonbeispiel, wie Pam im Gespräch mit Bob und ein paar Baumaschinen auf geschickte Weise nicht nur ihr Kunstzentrum saniert und Sponsoren akquiriert, sondern auch eine Künstlerin erfindet und sich als Rednerin zum Thema Kunst, Wert und Gesellschaft deutlichst empfiehlt.
Ich habe schon eine Weile auf euch gewartet und mir die Zeit hier hinten mit dem Kater Kuschel vertrieben. Ich wollte nämlich etwas mit euch besprechen.
Ja? Was hast du auf dem Herzen?
Also, das Kunstzentrum, in dem ich auch mein Büro habe, sieht ja wirklich nicht mehr besonders schön aus.
Das kann man laut sagen.
Überall bröckelt der Putz ab und die Farbe kann man auch kaum noch erkennen. Langsam ist das wirklich sehr unansehnlich.
Wie kommt das? Ein Kunstzentrum sollte doch eigentlich farbig und fröhlich aussehen.
Wir haben nicht das nötige Geld für eine Renovierung. Deshalb hatte ich schon seit langem die Idee mit der Modenschau. Mit den Eintrittsgeldern könnte man die Verschönerungsarbeiten bezahlen.
Oh, eine Modenschau hier in unserem Städtchen? Das wäre einfach toll.
Ja, ja, das wäre wirklich nicht schlecht, aber wer soll denn die Kleider entwerfen und sowas alles?
Das wusste ich bis heute auch nicht. Bis ich Mollys Wandbild sah.
Mollys Wandbild?
Aber ich war, ja, einfach hin und weg, als ich das Bild sah. Unsere Molly ist ja eine Künstlerin, wie sie im Buche steht. Ganz toll, spitze.
Ja, Molly ist ja auch auf der Kunstschule.
Seht ihr? Ich hab's gewusst. Molly ist genau die Richtige für meine Modenschau. Sie könnte die Kleider entwerfen und ein paar Freundinnen als Models besorgen.
Das hört sich gut an, meine ich.
Wir können sie gleich nachher fragen. Sie wird bestimmt mitmachen.
Bleibt nur noch das Problem mit dem Laufsteg.
Laufsteg? Ach so, der Laufsteg für die Modenschau.
Könntet ihr mir nicht sowas bauen?
Na klar, ein Laufsteg und eine kleine Bühne mit einem roten Vorhang.
Das wäre einfach genial.
So ein Ding habe ich zwar noch nie gebaut, aber irgendwann ist immer das erste Mal, wie es so schön heißt. Okay.
Riesig. Also dann überlasse ich das alles euch und Molly. Wiedersehen.
Ein historischer Exkurs. Ein Blick zurück ist dabei ein Blick nach vorn. Im Übergang von der Agrar- in die Industriegesellschaft ordnete sich die Gesellschaft neu und die Kunst die auch. Im England der Mitte des 19. Jahrhunderts forderten John Ruskin, Thomas Carlyle und nicht zuletzt William Morris, die Kunst möge angesichts der gesellschaftlichen Umbrüche endlich von ihrem Throne herabsteigen und sich den gesellschaftlichen Fragen annehmen. In Opposition zur Produktionsweise der Entfremdung in der Industrie, die den Menschen zum Bediener der Produktionsmittel degradierte, forderte man im Rückgriff auf das mittelalterliche Gildewesen eine im weitesten Sinne künstlerische Produktion, deren Parameter Qualität, Handwerk und künstlerischer Wert sein sollten. In Deutschland forderte man in der gleichen Zeit Architekten und Baukünstler auf, Architekturen zu schaffen, die moralische Werte vermitteln sollten. Aus Revolutionsfurcht begegnete man den Urbanisierungsphasen mit dem Auftrag, Hygiene und Moral zu bauen. Bürgerliche Vorstellungen, Frieden und ein verantwortlicher, weil effizienter Umgang mit dem eigenen Körper sollte in die Wohnhäuser eingebaut werden. Die Entwicklung in England und in Deutschland wurden durch den Kunstgeschichtler und Architekten Hermann Muthesius genauestens beobachtet und in Schriftform begleitet. In seiner Funktion als Geheimrat des preußischen Handelsministeriums versuchte er das in England radikal Gedachte in Deutschland einzuführen. Muthesius trug den Diskurs nach Deutschland und versprach, vor allem durch seine große informelle Macht im Hinblick auf Förderaufträge für Künstler und Neubesetzungen an Hochschulen, den Diskurs zu pragmatisieren. In Deutschland sollte die Kunst nicht gegen, sondern im Schulterschluss mit der Industrialisierung den Auftrag annehmen, den gesellschaftlichen Umbruch zu gestalten. Und so tat man es in Deutschland. Verwurzelt in der bildenden Kunst gingen viele Künstler den Weg, sich einer angewandten Kunst zu verschreiben, die mit dem Gegenstand die Gesellschaft zu gestalten versuchte. Ästhetische Bildung durch die Nutzung und Gestaltung von Dingen, in die Werte, Moral und Verhalten eingeschrieben wird. Die große Erzählung der Moderne, in der die totale Gestaltung nicht nur von Künstlern, sondern auch von Unternehmern gedacht wird. Weithin sichtbares und fühlbares Beispiel dieses Gestaltungswillen, der vielleicht am besten mit dem Begriff des Kunstwollens beschrieben werden kann, war die Kooperation des Malers Peter Behrens und des Unternehmers und AEG-Gründers Emil Rathenau, die von 1907 bis 1914 gemeinsam die AEG neu erfanden und damit den Begriff der korporaten Identität, das Unternehmen als Identitätsstiftung und ganzheitliche Gestaltungsaufgabe in die Welt brachten. Nietzsche beseelt den Geist der Künstler, beschreibt die Kraft der Unternehmer und die Gesellschaft sortiert sich neu entlang dem Paradigma einer gestalteten Wirklichkeit oder, wie es der Kunstkritiker Anton Jaumann im Jahr 1908 formuliert. Aber es zeigte sich da ein merkwürdiger kultureller Vorgang oder vielmehr es bestätigte sich in einem neuen Verhältnis ein altes kulturelles Gesetz. Die Kraft sucht zur Vollendung die Form. So holte sich die Erwerbsgesellschaft den Künstler nicht, um mit ihm zu renommieren, sondern aus einem tiefen inneren Kulturdrang. Die leitenden Männer in der AEG betrachten diesen nicht als ein bloßes Institute of Moneymaking. Es sind großgeartete, stolze Persönlichkeiten, erfüllt von der Bedeutung und, fast möchte ich sagen, der Schönheit ihres Unternehmens. Sie wissen, dass ihr Werk eine nationale und kulturelle Größe darstellt, als Arbeits- und Lebensquelle für ein Volk von Arbeitern, als Produktionsstelle, Stätte wertvollster Wirtschaftsgüter, als finanzielle Macht von gewaltigster Konzentration. Und diese besagte Macht, die sich zur Vollendung die Form sucht, sucht diese Form eben vor allem dann, wenn die Form ungeklärt ist, wenn es die Notwendigkeit für eine neue Form gibt. In genau eben dieser Phase befinden wir uns heute auch. Die Form ist ungeklärt. Der Ökonom Peter Drucker erklärt bereits 1993 in seinem Buch The Post-Capitalistic Society, dass die Produktionsmittel nun endlich von den Arbeitern beherrscht würden, die traditionelle Grundlage des Kapitalismus, die Produktionsmittel, befänden sich in ihrem Besitz. Klar, die Wissensgesellschaft basiert auf Wissen, denn die Industriegesellschaft hat sich eingelöst. Alle regelhaften Prozesse sind oder werden automatisiert. Es braucht nicht mehr den starken Arm, der in der Lage wäre, die Räder zum Stehen zu bringen, sondern es braucht das Wissen, die Erfahrung, die Kompetenz. In der Produktion ist der Mensch nur noch für das Irreguläre zuständig, für die Ausnahme, in der eigene erfahrungs- und kompetenzbasierte Entscheidungen getroffen werden müssen. In der Dienstleistung sowieso. Thank you. Wenn Peter Drucker also diese Zeitdiagnose vornimmt, so ist das weder sonderlich politisch noch visionär, sondern allein das Anerkennen gesellschaftlicher, ökonomisch determinierter Entwicklungsprozesse. Spannender und interessanter ist die Frage, die darauf folgt. Welche Form sucht die Kraft zur Vollendung und was ist die Kraft? Der Fordismus, das Zergliedern eines Prozesses in kleine Arbeitsschritte zur Effizienzsteigerung, ist tot, weil die Regelhaftigkeit nicht mehr das Maß ist. Lebendiger denn je ist allerdings der Taylorismus, der innerhalb der Arbeitsschritte eine Optimierung versucht. Seine Vorzeichen haben nur gewechselt und sind perfider geworden. Stand Frederick Winslow Taylor vor 100 Jahren mit der Stoppuhr an der Arbeitsstation und betrachtete Schrittfolgen und Bewegungen, um diese zu optimieren und dem modernen Tanz eine inhaltliche und gestalterische Basis zu liefern, operieren die Enkel Taylors heute mit Sinnstiftung, mit kritischem Bewusstsein und Identität. Je nach Aufgabe und je nach Ziel, auch manchmal mit Tanz, wie zum Beispiel der Vorstandsvorsitzende von Microsoft und Sohn des Schweizer Malers Karl Ballmer, Steve Ballmer, gerne häufiger zeigt.
Gentlemen, Steve Ballmer!
Vielleicht ist Frederick Winslow Taylor auch reinkarniert. Dann wäre er sicher heute anwesend und Leiter eines kritischen, eines politischen Kunstvereins. Ich möchte an dieser Stelle ein Praxisbeispiel einführen, was mir sozusagen in der Funktion, auch in der Doppelfunktion eigentlich gelang. Nämlich vor 2 Wochen gab ich in meiner Funktion als Dozent an der Hochschule St. Gallen ein Seminar zum Thema Kunst und Wirtschaft. Und während ich in Kassel auch Seminare gab und dort es kaum möglich war, den örtlichen Abteilungsleiter der Sparkasse ins Seminar zu kriegen, gelang es mir in St. Gallen, den Geschäftsführer der Raiffeisenbank Schweiz einladen zu dürfen. Gleichsam, er kam, weil ich sozusagen einen gewissen unternehmerischen Track Record in mir habe und weil die Hochschule St. Gallen ein sogenannter Eliteort ist. Gleichsam lud ich ein Giovanni Carmine von der Kunsthalle St. Gallen. Der kam, weil ich einen gewissen Track Record habe als kritischer Künstler und auf verschiedenen Veranstaltungen schon sprach. Diese beiden sollten vor den Studierenden sprechen über ihr Verhältnis zu Kunst und Wirtschaft. Also Herr Auer, der Geschäftsleiter der Raiffeisenbank, war deshalb interessant, weil er in St. Gallen, viele von Ihnen kennen es vielleicht, eine Arbeit von Pippi Lotti-Rist realisiert hat, die sozusagen einen gesamten Stadtteil mit einer roten Tatanbahnartigen Masse übergießt und Pippi Lotti-Rist nannte das Stadtlounge. Und ich hatte mich eigentlich gefragt, wie geht's denn da mit öffentlichem Raum und was ist denn das eigentlich für eine Arbeit, die sich einfach so eine Stadtlounge behauptet. Ich hatte mich eigentlich darauf eingerichtet, dass es ein klassisch künstlerisches Gespräch gibt, auf der einen Seite die Marketing-Branding-Campaign, auf der anderen Seite der Kunsthallenleiter mit 500 Mitgliedern, der die Moral und das kritische Bewusstsein reflektieren. So kam es allerdings nicht. Herr Auer, sehr gut vorbereitet, mit einem 10-seitigen Manuskript, neben ihm sitzend auf einem Stuhl, die Leiterin des Fachbereichs Kunst, die ihm Bildmaterial auswählte zu seinem Vortrag, der die strategische Notwendigkeit von Kunst im Unternehmen deutlich macht. Da fallen Begriffe wie professionalisierte Kreativität, Öffnung des Denkens und Veränderung des Brands. Veränderung des Brands, das kannte ich, da geht es um außen, das böse Kapital nutzt Kunst für die Oberfläche. Auch Herr Kamine konnte sich sozusagen, während Herr Auer im, glaube ich, Emergilio Senja-Anzug, Herr Kamine in einer etwas zu klein geratenen Levi's-Hose und einem ausgewaschenen T-Shirt, der eine rasiert, der andere unrasiert, neben sich so saßen an diesem Tisch, atmet man beiderseitig so auf. Dann kamen die Beispiele, Bildbeispiele. Wir sammeln Kunst, zum Beispiel Roman Signer, weil Roman Signer uns deutlich macht, dass es in Innovationsprozessen auf dieser Welt um Langsamkeit gehen kann, um den Moment. Wir sammeln Graffiti-Kunst, weil Graffiti-Kunst in ihrer Auseinandersetzung mit dem öffentlichen Raum als kritische Behauptung des Selbst ein Synonym für gesellschaftliche Kreativität ist. Wir sammeln Giacometti wegen seiner Individualität in der Menschendarstellung und wir sammeln Martha Rosler wegen der brillanten Zurschaustellung der Gegensätzlichkeit. Die Studierenden, die dort saßen, waren vehement durch mehrere Tage Seminare darauf eingerichtet, jetzt diesen Unternehmer hinzurichten und sagten ihnen, das ist böse. Do not use art for this. Und dann sagte Herr Auer, stand auf und wie das dann in diesen Unternehmerkreisen häufig so ist, ich kann das einmal so ein bisschen vormachen, also man steht die ganze Zeit so und redet und dann kommt so eine Frage und man setzt sich jovial mit einem Po auf den Tisch, hält seinen Arm so hin und sagt, unsere langfristige Strategie kann nicht die Oberfläche sein. Unsere langfristige Strategie ist Kunst als Organisationsentwicklung. Aber weder die Kunst da draußen noch unsere Organisation sind so weit. Interessanterweise kam jetzt hier Herr Kamine, der dann eben auf der Seite saß, eben eigentlich seine Position nicht veränderte und sagte, wie schlecht es ihm finanziell geht und dass das alles ein ziemliches Problem ist, gerade in St. Gallen und er ja auch schon Roman Signer, Graffiti, Martha Rosler, Pipi Lottirist dort ausgestellt wurden, also wie man denn damit dann umgeht. In jedem Fall sagte er auf die Frage, auf meine Frage und auf die Frage der Studierenden, warum er denn das tut, was er da tut, sagte er, er sei sehr frei. Er könnte immer das anziehen, was er wolle. Er müsste sich nie über eine Funktion Gedanken machen. Und in der Kunsthalle St. Gallen sei eben der Diskurs zu Hause. Also, Kunst und Wert. In dem deutschen Wörterbuch von Hermann Paul, das Ausgangspunkt und Munition so mancher bildungsbürgerlicher Konversation sein kann, findet man zwischen den Worten Wermut und Werwolf einen längeren Passus über den Begriff Wert. Bei Karl Marx findet man den Wert in dem Preis wieder, der der Geldausdruck, der in einer Ware vergegenständlichter, gesellschaftlich notwendiger Arbeit ist. Bei Goethe findet man den bleibenden Wert, die eine bestimmte Tauglichkeit und Qualität meinen. Anfang des 20. Jahrhunderts wird Erst wird Wert fast ausschließlich noch auf Geistiges und Immaterielles bezogen und kann dann nicht mehr alleine sein. Wert gibt es in diesem Sinne ab dann nur noch im Plural, als höhere geistige Werte. Und alle münden in die Kulturwerte, die im Kapitalismus so konstruktiv sind. Der Kapitalismus ist ein System, das, wie Josef Schumpeter es so eindrücklich beschreibt, aus einem fortwährenden Wechsel von Absorption und Revolution seine Innovationskraft und seine Anpassungsfähigkeit generiert. Aufbauen und zerstören. Ein Wechselverhältnis, das jeder, der mit Kunst zu tun hat, schon irgendwo mal gehört hat. Und deshalb sind gerade für die Revolution, die hier nicht blutig, sondern wirklich fundamental gemeint sind, von Beginn an die Künste zuständig. Je sperriger sie sich zu den bestehenden Ordnungskategorien verhalten, desto besser. Denn nur die fortwährende Überarbeitung bestehender Relationen gewährleistet eine Entwicklung im kapitalistischen Sinne. Oder, wie es deutlich rückwärtsgewandt, aber doch mit einem gewissen politischen Macht ausgestattet, Michael Gloß, der Wirtschaftsminister, formuliert.
Kunst, so hat es die Dichterin Bettina von Arnim formuliert, ist ein schönes Spielwerk, um den unruhigen, ewig begehrenden Menschengeist auf sich selbst zurückzuführen, um ihn denken zu lehren und zu sehen. Diese Worte haben nichts von ihrer Gültigkeit eingebüßt. Heute gilt genauso wie zu den Zeiten der Romantik, dass unser Leben ohne Kunst und Kultur viel ärmer wäre. Doch Kunst und Kultur sind mehr. Mit ihnen lassen sich auch neue Markt- und Wachstumschancen erschließen. Deshalb freut es mich als Wirtschaftsminister, dass mittlerweile eine öffentliche Debatte zu ökonomischen Fragen der Kulturpolitik möglich ist. Unsere Wirtschaft ist eben nicht nur von rauchenden Schlöten, von Fabriken und Dienstleistungen geprägt, sondern auch von den vielen Unternehmen im Bereich der Kultur- und Kreativwirtschaft. Dieser Ansatz ist nicht mit einer Kommerzialisierung allen kulturellen Schaffens zu verwechseln, im Gegenteil, es geht nur um eine Ergänzung. Die Kulturpolitik hat weiter eine wichtige Aufgabe im Bereich der öffentlich geförderten Kultur. Wir wollen uns in der Bundesregierung vorrangig auf die erwerbswirtschaftlichen Potenziale der Kultur- und Kreativwirtschaft konzentrieren, ohne dabei den öffentlich geförderten Kulturbereich außer Acht zu lassen.
Der neue Geist des Kapitalismus, wie ihn die Soziologen Luc Boltanski und Yves Chapello in ihrem Standardwerk beschreiben, verdeutlicht, dass diese Entwicklung, diese relationale Notwendigkeit von Kunst, Ökonomie und Gesellschaft unter der Vorherrschaft der Kritik in den letzten 50 bis 100 Jahren auf eine Weise sich etabliert hat, die die heutige Gesellschaft nahezu durchdrungen hat. 1907 gründete sich der Deutsche Werkbund als ein Ort, an dem die unterschiedlichen Interessen gemakelt und gedacht werden sollten. Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Kunst verbanden sich aus unterschiedlichsten Interessenlagen miteinander. Gemein war allen das Anerkennen, dass sich die Grundregeln fundamental geändert hatten, dass kein Stein auf dem anderen blieb, dass man sich in einer Revolution befand, die eigentlich eine Transformation war. Aber warum die ganze Zeit herumreden? Die Synthese des Vortrags.
Es ist nie zu spät, es ist nie zu spät, es ist nie zu spät. Oh, oh.
Schön ist die Welt, sie ist schön.
Kunst,
schön, schön.
Werte, Gesellschaft, schön. Ich liebe es.
Leben, lachen, die Sonne sehen. Das ist schön, so schön. Hast du keine Angst, was morgen ist? Heute ist noch alles gut. Denkst du nicht daran, es kann morgen sein und die Welt fängt zu brennen an.
Ist es nicht zu spät?
Noch nicht.
Kann man etwas tun?
Man muss.
Was kann ich denn tun?
Sehr viel.
Und wo fange ich an?
Bei dir.
Ich habe keinen Mut.
Warum?
Leben ist so schön.
Wie schön.
Allen geht es gut.
Voilà.
Was kann ich dafür?
So viel.
Warum bist du so?
Ich bin so.
Liebst du mich nicht mehr?
Doch sehr.
Hast du Angst um mich?
Um uns.
Dann ist alles gut.
Oh nein.
Dann ist alles gut.
Oh nein.
Dann ist alles gut.
Oh nein. nein, die Welt ist nicht schön, nein, sie ist nicht schön. Schön ist sie nur, wenn wir träumen. Kannst du verstehen, wie man lachen kann, wenn die ganze Welt schon morgen brennen kann?
Danke.